Herzlich willkommen zu Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA Akademie. Heute mit einem Thema, das mir ehrlich gesagt bis ich hier angefangen habe zu arbeiten, ehrlich gesagt, ganz, ganz fremd war und ich gar nichts damit anfangen konnte am Anfang. Es geht heute und auch in der nächsten Folge um Neurotraining. Und dazu habe ich heute Ulf Sobeck bei mir zu Gast. Hi Ulf.
Hallo Katrin, grüße euch.
Schön, dass du da bist. Stell dich an der Stelle erstmal noch einmal kurz vor. Wer bist du, wie bist du in die Fitnessbranche gekommen und was genau machst du heute?
Mein Name ist Ulf Sobeck. Vom Haus aus bin ich Sportwissenschaftler. Ich habe Sportwissenschaft in München studiert und habe dann über verschiedene Tätigkeiten bin ich dann nachher bei uns an die Hochschule und an die BSA gekommen. Habe da bei uns im Fachbereich eine Professur für Bewegung und Trainingswissenschaft und habe in dem Kontext dann auch meine Leidenschaft fürs Neurotraining entdeckt durch einen Kollegen, der mich darauf hingewiesen hat. Und seitdem beschäftige ich mich sehr, sehr intensiv mit diesem Thema und kann das dann natürlich dann auch in den Vorlesungen, in den Einzelmodulen dann auch sehr, sehr gut einbringen. Ansonsten, wie war mein Weg in die Fitness- und Gesundheitsbranche? Ja, für mich war Sport eigentlich schon immer mein Leben. Habe selber leistungsmäßig Fußball gespielt und habe dann ganz viele Trainerscheine gemacht und war eigentlich mit dem Sport immer verbunden und kann wirklich sagen, man kann das Hobby zum Beruf machen und wenn man etwas älter ist, dann überlegt man sich, wie kann man auch dem Sport anderweitig noch verbunden bleiben. Und so bin ich letztes Jahr im September dann hier beim 1. FC Köln gewählt worden in den Vorstand und bin aktuell neben meiner Tätigkeit an der Hochschule Vizepräsident des 1. FC Köln.
Cool, sehr, sehr coole Geschichte und Entwicklung auch. Hast du da jetzt auch in deinem Arbeitsalltag mit Neurotraining irgendwas zu tun?
Grundsätzlich geht es ja überall darum, Leistung zu verbessern. Und da ist natürlich auch das Neurotraining ein sehr, sehr gutes Tool dazu. Leistung verbessern ist jetzt nicht nur die sportliche Leistung auf dem Platz. Leistung verbessern bedeutet vielleicht auch, dass man sich besser konzentrieren kann, dass man Sachen länger behalten kann. Bedeutet, dass man Informationen besser aufnehmen kann, bedeutet, dass man vielleicht auch keine Schmerzen mehr hat. Und von daher ist dieses Thema nicht nur für den Leistungssport oder für den Sportler, sondern ich sage auch für die Büroathleten sehr, sehr gut geeignet, weil einfach die Bandbreite unglaublich vielfältig ist. Und der Sport, wo es sicherlich bekannt ist, ist halt nur eine Facette. Aber wenn man in die Historie reingeht, hat es tatsächlich durch den Eric Kopp, der das gegründet hat, stärker im Bereich der Schmerzen, weil er selber Schmerzpatient war und dafür für sich selber keine adäquaten Möglichkeiten gefunden hat, war es tatsächlich Ausgangspunkt aus diesem Bereich und ist dann immer stärker dann auch in den leistungsorientierten Bereich dann übergegangen, weil das natürlich auch medial deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist ja klar.
Ja, auf jeden Fall. Dann an dieser Stelle für alle, die so planlos sind, wie ich das bis vor einigen Jahren auch war. Wenn jemand noch nie was von Neurotraining gehört hat, wie würdest du es jemandem in so 3 bis 5 Sätzen erklären?
Ja, bei Neurotraining, wie kann man das erklären? Ich sage halt immer, ich spiele mit Gehirn. Ja, was meine ich damit? Also es ist jetzt nicht, dass ich damit rumjongliere und die dann durch die Gegend werfe, sondern es gibt einfach Bereiche im Gehirn, die vielleicht ein bisschen zu stark aktiviert sind, die müssen ein bisschen beruhigt werden und Bereiche im Gehirn, die vielleicht etwas unteraktiviert sind, müssen halt so ein bisschen hochgefahren werden. Um ein einfaches Beispiel zu nehmen, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr lange nicht mehr eine bestimmte Sportart gemacht habt, seid am Anfang ein bisschen unsicher und dann übt das wieder, das heißt, der Bereich wird wiederbelebt und dadurch wird dann plötzlich auch eure Leistung dann besser. Und so kann man sich das einfach vereinfacht vorstellen, dass man die Informationsaufnahme, dass man die verbessert. Wenn man eine verbesserte Aufnahme hat, kann man bessere Entscheidungen treffen und mit einer besseren Entscheidung kommt dann am Ende, resultiert dann eine bessere Leistung. Und wie gesagt, Leistung als Begriff, habe ich schon gesagt, ganzheitlich zu verstehen. Das ist jetzt nicht nur, dass man höher, schneller, weiter, was natürlich im Sport total interessant ist, aber auch Leistung verbessern kann, weil ich schon gesagt habe, besser konzentrieren, besser lesen, weniger Schmerzen haben. Also das sind alles Outputs unserem Gehirn. Und es geht, letzter Punkt vielleicht dazu, waren mehr als 3 Sätze, ich weiß, das ist so eine Professorenkrankheit. Es geht einfach am Ende dann darum, dass man quasi an der Software arbeitet und nicht nur an der Hardware. Ich weiß, es ist notwendig, aber hier geht es dann tatsächlich darum, die Software zu optimieren. Wenn man beim Bild eines Computers bleibt, dann kann man natürlich neue Speicher und so weiter halt alles kaufen. Ja, aber am Ende muss die Software darauf abgestimmt sein. Und das wäre vielleicht noch ein weiteres Bild, was vielleicht für Leute, die nicht in dem Thema drin sind, so ein bisschen hilft, das besser zu verstehen.
Ja, finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Um nochmal kurz darauf zurückzukommen, wie dir dieses Konzept, sag ich mal, begegnet ist. Wie war das denn dann damals? Hast du selber dann auch gedacht, ich würde mich gerne mehr konzentrieren oder ich würde gerne mich irgendwie noch ein bisschen weiterentwickeln oder ist es dir quasi für die Füße gefallen?
Grundsätzlich, für mich ist lebenslanges Lernen einfach ein wichtiger Aspekt und für mich war es insbesondere im Bereich Sport so, dass ich sehr, sehr viele Tools, sehr, sehr viele Werkzeuge habe. Wenn eins nicht funktioniert hat, habe ich ein anderes benutzt und dann wieder ein anderes. Dadurch, dass man eine breite Ausbildung hat, konnte man ja aus seiner Werkzeugkiste verschiedene Tools halt nehmen. Aber was mir immer gefehlt hat, war so ein bisschen dieses verbindende Tool. Also warum funktioniert das beim einen, warum funktioniert es beim anderen nicht? Also mir haben manchmal Erklärungsansätze halt gefehlt. Und deswegen war ich halt nach der Suche nach diesem verbindenden Element. Und da hat der Kollege Harald Gärtner hat mich da quasi auf das Neurotraining aufmerksam gemacht. Und da ich immer mit wachen Augen aufmerksam durch die Gegend gelaufen bin, habe ich gesagt, wow, bis in die USA, 4 Tage, dann war die Ausbildung auch nicht so ganz günstig. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann hatte ich dann die Gelegenheit, dann bei dem ersten Kurs dran teilzunehmen. Und das war für mich dann so stimmig. Und dass ich mich dann auf die große, lange Neuroreise gemacht habe. Und das war eigentlich so, weil du gefragt hast, letztendlich, wie man dann dazu hingekommen ist. Das war für mich so das auslösende Element, weil ich sage immer liebevoll, in den letzten Jahren hat man relativ wenig neue Muskeln, Knochen, Bänder halt irgendwie gefunden. Und deswegen war es für mich total hilfreich, vielleicht irgendwas nochmal darüber hinaus zu erfahren. Und ich denke, dieses entdeckende, neugierige Lernen war also auch ein Grund dann dafür.
Ja, und was würdest du jetzt bei dir zum Beispiel dann sagen, hat es bei dir jetzt ausgelöst sozusagen? Was sind so die Punkte, wo du sagst, da hat es dir echt am meisten weitergeholfen?
Das ist tatsächlich, dass es so breit einsetzbar ist, ne? Also, dass man sowohl sportliche Leistung verbessern konnte, dass man Schmerzen verringern konnte. Also am Ende, was mich wirklich dann überzeugt hat, waren einfach die Ergebnisse, ne? Also das ist, ich denke, wenn man mit Sportlern oder Managern oder so zusammenarbeitet und die dir einfach das Feedback geben, dass die Ziele, die man sich gemeinsam gesetzt hat, dadurch erreicht worden sind, dann ist das natürlich ein ganz, ganz starker, ganz starke Bestätigung, da auch diesen Weg weiterzugehen und noch mehr zu erfahren. Und diese Tools dann halt auch tatsächlich, und das ist mir auch Wissen, wichtig, Wissen zu weiterzugeben. Ich glaube, das macht Sinn, wenn man in der Lehre tätig ist.
Durchaus.
Ja, und das ist letztendlich so meine Mentalität, also andere Menschen halt besser zu machen. Und deswegen war es mir halt auch wichtig, diesen Bereich auch ja letztendlich bei uns mit bei die BSA-Akademie bringen, weil das war einfach nochmal einen neuen Ansatz hat, neben diesem klassen biomechanischen Ansatz, wo ich, wie gesagt, stärker über Muskeln, Gelenke und Bänder, dann noch stärker in die Neurologie halt reinzugehen. Und wir sehen das bei der Fitnesstrainer-B-Lizenz, dass viele dann wie bei der klassischen, also wie bei der Fitnesstrainer-B-Lizenz, das war auch bei der Neurotrainer-B-Lizenz, dann einfach ein sehr, sehr breites Toolkit hat nochmal, in dem man quasi auch reingreifen kann und nochmal andere Ansätze hat, um mit den Kunden, Patienten, Sportlern, wie auch immer man sie dann in dem Kontext dann nennt, zu arbeiten. Und ja, das war eigentlich so die Idee, weil ich wollte einfach, weil es aus dem Leistungssport kam, weil die Ausbildung recht umfangreich und teuer ist, wollte ich einfach das auch in der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, weil für mich ist wichtig, wenn meine Mama ein Fitnessstudio kommt, irgendwo hingeht, dann möchte ich, dass meine Mama nachher es besser geht. Und wenn ich dann einen Trainer halt ausbilde und die dann meiner Mama helfen können, dann finde ich das großartig. Und das war halt so die Idee, warum wir das jetzt auch dann bei uns in die BSA-Akademie mit aufgenommen
haben. Und da ist unter anderem ja auch der liebe Nils jetzt mit an Bord. Und da freue ich mich schon sehr, weil mit dem darf ich ja auch noch sprechen. Und da gehen wir dann auch noch mehr ins Detail. Aber jetzt an der Stelle, wie kann man sich das denn vorstellen, so ein Neurotraining? Also in meinem Kopf ist immer so dieses, wie so eine Dartscheibe, ne? Also eine Zielscheibe einfach, das ist so hauptsächlich irgendwie das, was ich mit Neurotraining verbinde. Vielleicht auch, weil wir damit, glaube ich, auch mal was aufgenommen haben, damals, als du mal hier in Saarbrücken warst. Aber
ja, also das hoffe ich, also letztendlich, um das vielleicht mal für die Zuhörer und die jetzt vielleicht auch im Stream, also beziehungsweise im Video anschauen, da ging es speziell um das Training der Augen, also es war also ein, so ein Kompassmodell, dass man durch verschiedene Augenbewegungen bestimmte Areale des Gehirns genau adressieren kann. Das waren also unsere Aufnahmen dazu. Wie kann man sich Neurotraining vorstellen? Das Wichtigste ist zunächst einmal, dass Neurotraining wie übrigens jedes andere Training auch nicht bei jedem das Gleiche auslöst. Das heißt, man macht zunächst eine individuelle Testung. Logischerweise legt man erst fest, was möchtest du höher, schneller, weiter, weniger Schmerzen, besser konzentrieren. Also woran würdest du erkennen, dass das Neurotraining für dich, die einen möchten beweglicher werden, die anderen möchten höher springen, die anderen, wie gesagt, möchten besser schlafen. Also ganz große Bandbreite. Und dann gibt es einen Grundsatz im Neurotraining, wer nicht testet, rät. Das heißt, man führt zunächst einmal einen Test durch, um dann zu schauen, ob die einzelnen Techniken, die einzelnen Interventionen dann am Ende auch helfen. Die Idee dahinter ist, unser Gehirn ist neuroplastisch, das heißt, es kann sich verändern. Was bedeutet das? Du kannst vorher kein Englisch meinetwegen sprechen, lernst dann die Sprache und kannst dann halt Englisch. Das heißt, das Gehirn ist bis zum hohen Maße anpassungsfähig und kann sich verändern. Und so ist es letztendlich auch, dass man gezielten Input, also einen gezielten Reiz dann halt setzt, an quasi dem Gehirn diese Veränderung zu ermöglichen, diese Neuroplastizität. Und das wäre zunächst einmal so die erste Idee. Grundsätzlich, wie gesagt, da wird der Nils auch nochmal, das möchte ich auch einfach mal betonen, was für eine unglaublich tolle Erfolgsgeschichte. Nils hat bei mir die Fitnesstrainer-B-Lizenz gemacht in den 4 Tagen. Und dann habe ich halt ein Feuer scheinbar bei ihm entfacht und er hat dann ganz stark halt sich da reingekniet, hat dann weiter gemacht, plant jetzt seine Dissertation in dem Bereich zu schreiben. Das so als Dozent das Schönste, was man einfach machen kann, indem man bei Menschen so ein Feuer entfacht und die Leute dann sieht, die jetzt mittlerweile, Nils arbeitet mittlerweile mit Fußballprofis, hat eine Football-Mannschaft zu Titeln bereits geführt. Und da war ganz wichtig, Neurotraining halt ein Bestandteil. Das ist also, wie gesagt, so ein Teil vom Ganzen. Und das dazu. Vielleicht ganz kurz, wie gesagt, der Nils wird ja da im Detail halt drauf eingehen. Aber im Wesentlichen, wenn du gefragt hast, wie sieht so ein Training aus? Und zunächst einmal arbeitet man in 3 Systemen, die man quasi als Basis dann nimmt. Wir sagen halt ja immer beim Krafttraining so, schau mal dahin und dann guck mal dahin und so weiter. Das heißt also, ein ganz, ganz wichtiges Aufnahmesystem sind unsere Augen. Und eins ist klar, wenn ich etwas schneller sehe, schneller übersetzen kann, kann ich auch bessere Entscheidungen treffen. Und bitte, damit ist jetzt nicht dieses Lesefähigkeit gemeint beim Auge, sondern insbesondere im Alltag, die bewegen uns, wir bewegen uns. Und wenn man so einen klassischen Augentest macht, dann sitzt man im Stuhl, was schon mal äußerst ungewöhnlich ist. Ich bewege mich nicht und das Objekt bewegt sich nicht. Und das ist eigentlich etwas, was von der Realität weiter entfernt, kann es eigentlich nicht sein. Es sei denn, ich habe ein Buch auf einer bestimmten Entfernung, aber alles andere, was mit Bewegung im Alltag zu tun hat. Ich sitze im Auto, befahre mich, das heißt, mein Gleichgewichtsorgan wird beschleunigt. Ich habe Augenbewegungen dann dazu. Und wenn man das nicht sauber, die Informationen, man denkt, ja, ich kann ja gut sehen und so weiter. Ja, aber denkt man an eine Situation im Auto, der eine steht schon mit dem Fuß auf der Bremse und der andere sagt, wieso, ist doch ganz entspannt. Das heißt, wir sehen, haben zum Beispiel unterschiedliche Wahrnehmungen von Entfernungen und Tiefen. Und je besser ich das halt einschätzen kann, weil, sagen wir mal so, ich möchte jemanden zuwerfen, zuspielen und habe dann eine falsche Einschätzung von der Entfernung, dann werde ich logischerweise einen falschen Befehl an meine Muskulatur, der Ball ist zu kurz, der Ball ist zu lang. Dann können die Leute noch so viel Technik üben, wenn das Problem in den Augen meinetwegen liegt. Das wäre ein Bereich. Also Augentraining ist ein ganz, ganz elementares Element im Neurotraining. Das zweite Element ist unser Vestibularsystem, also unser Gleichgewichtssystem. Da sagen ja viele, ja, ich mache ja schon Gleichgewichtstraining. Ich sage mal ganz provokant, nein, macht ihr nicht. Weil wenn man fragt, wie ist unser Gleichgewichtssystem aufgebaut, was sind die 5 Kanäle, über die wir halt bearbeiten, unser Gleichgewichtssystem halt auch zu testen. Ich nehme jetzt einfach mal, als Professor erwartet man ja wahrscheinlich auch irgendwelche Fachbegriffe. Wie sieht es mit deinem Utriculus aus? Wie sieht es mit deinem Sacculus aus? Wie sieht es mit den Bogengängen aus? Hast du die separat schon mal voneinander getestet? Allein diese Aussagen würden, und da kann ich ganz, auch war es bei mir so, das habe ich nirgendwo vorher anders gelernt und gehört. Jetzt kann ich mich hinstellen und klug reden. Aber wie gesagt, dafür sind Weiterbildungen da, dass einem irgendeiner sagt, pass mal auf, Gleichgewicht ist halt nicht irgendwie nur mit einem Fuß auf dem Erikskissen stehen, sondern dann also verstehen, was es dann auch am Ende ist. Also von daher Gleichgewichtsorgan, ich nehme mal ein Beispiel, was vielleicht jemand kennt, der ich stehe auf und mir wird schwindelig. Ja, warum ist das so? Ne? Und dann haben wir halt ein Organ oder einen Informationsträger, der Sacculus, der für Auf- und Abwärtsbewegung zuständig ist und wer nicht abgestimmt ist und der sorgt dann dafür, dass diese Information dann unser Stammhirn weitergegeben wird, was unseren Blutdruck automatisch oder autonom dann halt auch regelt. Das heißt, mir wird zum Beispiel schwindelig, weil dieser Sarkolus falsche Informationen gibt. Das kann dazu führen, dass ich keine vernünftige Kniebeuge kann, weil ich Auf- und Abwärtsbewegung habe, um hier einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, warum man dann einfach auch sein Gleichgewichtsorgan testet. Ne? Also man testet die verschiedenen Fähigkeiten zu sehen, um zu schauen, ob da ein Problem liegt. Man testet es im Gleichgewichtsorgan. Und dann haben wir die dritte Komponente, wo sich viele Trainer klassischerweise zunächst einmal wohlfühlen. Das wäre das propriozeptive System, also die Eigenwahrnehmung. Aber auch bei der Eigenwahrnehmung ist es so, dass wir verschiedene Sensoren haben, die Informationen über unsere Stellung und Bewegung in unserem Gelenk übermitteln. Und es ist ganz, ganz selten, dass wir halt wirklich schauen, wie sind denn unsere Barorektoren, unsere Druckrezeptoren, wie sieht es mit Wärme aus, wie sieht es mit Kälte aus, weil auch die alle zum propriozeptiven System angehören. Und das geht dann deutlich über die klassische Verständnis dann hinaus. Und wenn man allein diese drei Systeme nimmt, was so ein Basissystem ist, dann schaut man, ob da in irgendeiner Art und Weise ein Defizit ist, weil ich möchte es jetzt mal ganz bewusst provokant machen, weil wenn ich also ihr hattet jetzt keine Tonprobleme, ja, sondern wenn ich jetzt Informationen übermittle über die Sprache, dann ist es deutlich einfacher, wenn ich ruhig und langsam, weil dann versteht mich jeder, als wenn ich nur fünf, dann kann man vielleicht auch, ne, man versteht. Also das heißt, wir haben da eine unvollständige Information und wenn ich unvollständige Informationen habe, kann ich auch nur unvollständige Entscheidungen treffen. Unser Gehirn ist auf Sicherheit und auf Überleben, das ist die Aufgabe unseres Gehirns. Und je präziser die Informationen sind, je klarer sie sind, das heißt, dass eben beim Auge nicht noch so ein bisschen, naja, vielleicht, und dass man Gleichgewicht ein bisschen, und das ist so die Idee dahinter, dass man die Informationsaufnahme verbessert, weil ich dadurch dann bessere Entscheidungen treffen kann. Und am Ende sieht man dann, ja, dass er höher, schneller weiterlaufen kann. Warum? Weil vielleicht ein Input, also das Gelenk besser Informationen sendet, dass die Augen besser sind, dass das Gleichgewicht, dass es besser integriert, besser zusammenarbeitet. Und das ist dann in einer Nutshell, also in kurzen Sachen, was man beim Neurotraining macht. Also wenn man mich fragt, kurz die Systeme zunächst einmal testen, wo sind Defizite, dem Gehirn sagen, das ist sicher, so geht es besser, so kriegst du bessere Informationen. Und das führt dann dazu, dass am Ende dann die Leistung verbessert wird.
Das steht am Ende und in diesem Prozess selbst, ich meine, wenn man trainiert, dann kriegt man ja vielleicht auch mal Muskelkater, wenn man merkt, da tut sich was. Also es ist ja dann auch oft so ein bisschen für viele das Indiz so, ah, das hat jetzt was gebracht. Wie wirkt sich das denn aus, wenn ich merke, das Neurotraining hat jetzt was gebracht oder wie fühle ich mich denn danach? Bin ich danach vielleicht auch besonders müde oder so?
Ja, also ganz wichtig ist, Ziel ist es, nach der Trainingseinheit direkt besser rauszugehen als vorher. Das heißt, man teste diese kurzfristigen Erfolge. Das heißt, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ich komme mit meinen Fingerspitzen bis zum Knie und nach der Einheit komme ich dann mit den Fingerspitzen bis auf den Boden. Das heißt, wir haben also ein System direkt unmittelbar gezeigt und die Idee dahinter ist, oder das Modell sagt, dass aus dieser kurzfristigen Verbesserung durch diese Neuroplastizität auch dauerhaft langfristiger. Ich würde es so vergleichen nochmal mit dem Computerbeispiel, was ich am Anfang genannt habe. Es gibt halt Sachen, da macht man ein großes Update und das System läuft dann stabil. Aber es gibt halt auch, das kennen wir von so einer App, wo man immer wieder Updates machen muss. Und wie beim Sport auch, wenn ich trainiere, ich höre jetzt nicht plötzlich auf zu laufen, ich höre nicht plötzlich auf Krafttraining zu machen, sondern ich mache das ja weiterhin, um mich dann halt zu verbessern. Das Gleiche, deswegen heißt das auch Neurotraining. Ja, am liebsten würde ich auch immer so alles schnipsen und dann ist alles direkt geheilt. Aber auch da muss man investieren, um nicht in dem Fall die muskulären Strukturen langfristig zu optimieren, sondern halt eben unsere Gehirnstrukturen, diese Neuroplastizität. Und dazu bedarf es auch Training. Und wie gesagt, entweder ein großes Update oder häufig kleine. Und so kann man das dann im Sinn Trainingsalltag anbringen, aber auch konkret deine Frage zu beantworten. Du würdest unmittelbar nach der Trainingseinheit feststellen, dass es besser ist. Vielleicht ein Zentimeter, vielleicht ein Meter, vielleicht sind die Schmerzen ganz weg. Also ich habe wirklich alles schon gesehen. Und das heißt, man geht also, ich sage mal, besser aus der Trainingseinheit raus als rein.
Wie lange dauert so eine Trainingseinheit? So im Schnitt, da kann man überhaupt einen Schnitt nennen?
Ganz wichtig ist zunächst einmal, dass das Neurotraining logischerweise davon auch lebt, dass man sehr spezifisch arbeitet, was wir dann wirklich empfehlen. sind 3 bis 5 Übungen tatsächlich, die man dann auch häufiger am Tag machen kann. Also wenn man so eine Augenübung zum Beispiel halt macht. Ich habe zum Beispiel so einen Vision Stick, also so einen Stift, mit dem man Augenübungen machen kann. Habe ich zum Beispiel bei mir im Auto liegen. Das heißt, wenn ich an der Ampel bin, mache ich 2, 3 Übungen und dann war es das dann für den Tag. Also es lebt tatsächlich von der Wiederholung, wie wenn man eine Sprache lernt, je häufiger man macht, dann sagt das Gehirn, oh, das scheint wichtig, das macht er ja schon wieder, also merke ich mir das mal. Also von daher ist so eine Trainingseinheit vom Neurotraining relativ kurz. Das ist jetzt nicht, dass man eine Stunde wie im klassischen Krafttraining dann halt macht, sondern was man, wenn man danach ins Krafttraining oder ins Training halt geht, macht man es mit Kraft im Neurotraining dann so, dass man quasi in einem guten oder einen besseren Zustand ins Training geht. Also wenn ich eine höhere Bewegungsreichweite, Range of Motion habe, wenn ich eine bessere Ansteuerung habe, dann kann ich natürlich dann auch meine Kraft, Ausdauerübung, Schwimmtraining. Also nochmal, nur vom Stift angucken, wird der Arm auch nicht dicker. Das heißt, wenn ich aber Schmerzen habe und zum Beispiel nicht laufen kann, den Schmerz reduziere und dadurch dann anfangen kann zu laufen, das ist dann also die Idee, dass ich quasi bessere Voraussetzungen für mein Training, für meinen Arbeitsalltag dann bringe. Aber wie gesagt, das ersetzt jetzt auch nicht das klassische Krafttraining. Aber wenn ich vielleicht dann 3 oder 5 Wiederholungen mehr machen kann, schmerzfreie Wiederholungen mache, meine Bewegungsamplitude etwas vergrößern kann, dann wird der Benefit dann natürlich dann über die Zeit deutlich. Aber deswegen Training, man muss nach wie vor trainieren.
Definitiv. Über gerade sowas wie Leistungssteigerung und auch eben den Profifußballbereich in dem Fall vor allem konkret, würde ich mit Nils dann nochmal im Detail sprechen. Dann mit dir jetzt lieber kurz über die Otto-Normalmenschen, wie zum Beispiel mich, die keine Leistungssportler sind. Wo könnte ich denn jemanden finden, einen Trainer finden, der mir das nahe bringt? Also gibt es da spezielle Praxen? Ist das in speziellen Fitnessstudios irgendwie gang und gäbe? Kannst du da vielleicht einen kleinen Ausblick oder Überblick geben?
Ja, also am Ende sind die Leute, die jetzt, sage ich mal, damit hauptberuflich auch tatsächlich arbeiten, sind durch ein amerikanisches System ausgebildet, was eine vollständige Ausbildung dann machen. Wir haben bei der BSA Akademie, wie gesagt, auch eine Basisausbildung, aber wir haben in dem Sinne ein klein klassisches Trainerverzeichnis. Das heißt, da würde ich tatsächlich dann auf die Lizenzierung dann einmal schauen. Der Vater der gesamten Gedanken und allen, die in Deutschland eigentlich im Neurotraining unterwegs sind, ist das System von C-Health, von Eric Kopp, das muss man sagen. Da gibt es auch tatsächlich eine weltweite Datenbank, wo man dann halt nach seinen, sagen wir mal, Sachen dann auch suchen kann. Und ansonsten geht es natürlich dann ganz klassisch dann darum, auch einfach über Mund-zu-Mund-Propaganda, beziehungsweise einfach auch die Frage, haben Sie Ausbildung im Bereich neurozentriertes Training gemacht, sodass man quasi diesen Baustein ergänzen kann.
Ist das dann, keine Ahnung, ich sag mal, wenn ich jetzt ein Trainer, kann jemand mit dieser Ausbildung, so sich formulierst du rum, im Fitnessstudio oder in einer, ich sag mal, Physiotherapiepraxis oder so dann auch angestellt sein als Spezialist sozusagen?
Gut, also das sehe ich ja. Teilweise gehe ich auch in die Physiopraxen dann rein, um die Therapeuten dann da zu schulen in Reha-Zentren. Es ist mittlerweile so, dass, sagen wir mal, diese Welle, die aus Amerika kam, immer stärker zu uns rüberschwappt, weil viele erkannt haben, dass es halt ein zusätzliches Tool ist, um mit dem Patienten, Kunden dann zu arbeiten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hält das neurozentrierte Training immer stärker Einzug. Und dann ist es wie überall im Leben. Es gibt Leute, die sich für Aus- und Weiterbildung stärker interessieren. Und andere halt nicht so. Und deswegen kann man da selbstverständlich halt mal fragen, ob man da in irgendeiner Art und Weise jemanden auch hat in der Praxis, der spezifisch in dem Bereich halt ausgebildet ist, sodass man dann als Patient auch da nochmal zusätzlich dann profitieren kann. Wie gesagt, es ist überall ein Add-on. Manche machen das auch hauptberuflich, in Anführungszeichen nur das neurozentrierte Training. Und von daher, sage ich mal, ist es auf jeden Fall ein Bereich, der auch jetzt immer stärker nachgefragt wird, weil es, wie gesagt, einfach nochmal eine andere Sichtweise auf Problematiken ermöglicht und damit vielleicht eine individuelle Lösung dann zu schaffen.
Auf jeden Fall. Hast du das Gefühl, es ist für eine Altersgruppe sozusagen besonders relevant, weil du hast jetzt dann eben gesagt, wenn meine Mama irgendwo hingeht, deine Mama ist logischerweise älter als du, älter als ich, ist es für die relevanter als jetzt für mich?
Nein, also es ist tatsächlich so, das neurozentrierte Training kann, ich habe eine Kollegin in Hamburg, die fängt mit Babys halt an. Ne? Das heißt, auch ein Baby, die nimmt halt einen riesen Teddy, Ja, weil auch ein Baby kann an so einen riesen Teddy mit den Augen bereits verfolgen. Das heißt, wir haben wirklich dann von wirklich Babys, dann hat sie sich natürlich etwas stärker dann darauf, weil wenn ich beim Erwachsenen so einen riesen Teddy vor hin und her schiebe, die würden mich dann sicherlich etwas fraglich halt irgendwie anschauen. Ja, ich sage mal, eine Seniorenresidenz oder so, da kann das schon wieder spannender werden mit den Teddys. Aber also wir sehen wirklich die gesamte Bandbreite und das ist das Schöne, dass dieses Tool wirklich von der Wiege bis zur Bahre wirklich eingesetzt werden kann, von dem Otto-Normalverbraucher bis zu den wirklich Top-Leistungssportlern, die hochbezahlt sind, weil jeder hat von uns ein Nervensystem, jeder hat ein Recht auf sein eigenes Nervensystem. Das heißt, ein Nervensystem von einem Baby ist natürlich anders entwickelt als das vom Leistungssportler und anders entwickelt als dann bei meiner Mutter. Und das ist das Schöne, dass es halt sehr, sehr stark individuell ist. Es sind auf der anderen Seite auch ein bisschen schwierig, weil dieses One-for-All funktioniert halt eben nicht, sodass man also quasi jeweils für die Personengruppe abgestimmt und sodass auch jeder, sag ich mal, seine Nische dann tatsächlich suchen kann. Bei mir selber, ich habe mein Kreuzband damit sehr, sehr gut therapiert, wo ich jetzt kein Leistungssportler bin, aber so, dass ich in dem Fall nach 8 oder beziehungsweise nach 10 Wochen wieder komplett bei der Nationalmannschaft auf dem Platz stehen konnte. Von daher muss man dann immer halt schauen, das ist so ein bisschen, was Neurotraining auch erklärbar notwendig macht, das auch zu erklären und zu schulen. Weil wenn man ein Buch sieht, dann sieht man halt eine Übung, dann macht man die und sagt, das funktioniert bei mir nicht, Neurotraining ist Mist, ja sorry, du hast das System nicht verstanden, dann braucht dein Auge diesen Input mit dieser Übung halt eben nicht, hast du vorher getestet. Nein, und ich sehe ganz oft, wenn die Leute bei mir in den Lehrgängen kommen, die dann auch schon mal Bücher und so ein bisschen was drüber gelesen haben, die dann nachher sagen, ah, jetzt habe ich es erstmal verstanden. Und deswegen ist so ein persönlicher Unterricht dann in der Tat manchmal besser, weil dann kann man auch, wie gesagt, diese Übungssammlung, die es dann überall gibt, die muss man aber schon verstehen, in dem Rahmen halt einzuordnen. Und das ist halt eben nicht, dass man klassisch, wenn man Bankdrück sagt, ja, damit trainiere ich immer den Pectoralis und den Trizeps. Ja, ist halt die Frage, wenn ich dicke Waden haben möchte, würde ich auch kein Bankdrücken machen. Und so ist beim Augentraining, wenn ich eine bestimmte Übung mache, die eine bestimmte Aufgabe dann halt irgendwie hat und mich wundere, dass was anderes damit nicht mit passiert. Ja, das ist richtig, weil das dafür auch gar nicht da ist. Ne? Und so kann jeder mal, der jetzt vielleicht zuhört und sich einfach mal fragen, okay, welche Kranialnerven sind für die Augenbewegung zuständig und welche Gehirnareale werden adressiert? Und wenn ihr das halt beantworten könnt, dann wisst ihr, warum ein medialer Rektus und lateraler Rektus eben unterschiedliche Bereiche im Stammhirn aktivieren und logischerweise damit auch zu völlig unterschiedlichen Reaktionen suchen. Und was ich vorhin am Anfang gesagt habe, möchte ich jetzt gerade das Mittelhirn aktivieren oder möchte ich die Pons aktivieren? Ja, und dann habe ich schon völlig unterschiedliche völlig unterschiedliche Ergebnisse, weil bei dem einen, wenn die Pons total aktiviert ist und ich aktiviere die noch mehr, dann ist es für den Kunden völlig daneben, während beim anderen, wo die Pons unteraktiviert ist und aktiviere die und die dann auf das Niveau kommt, was wir gerade brauchen, dann kann es sich dann sehr, sehr positiv für den Kunden. Das muss man halt individuell testen. Das macht es zum einen schön, weil es individuell ist, zum anderen aber auch schwieriger, dass man halt eben nicht diese pauschalen Aussagen, die sich jeder wünscht, wenn A, dann B. Das funktioniert beim Neurotraining noch weniger als in anderen Bereichen. Und deswegen ist es spannend. Und von daher haben wir da immer sehr, sehr viele Aha-Erlebnisse. Und wenn man in der Gruppe das halt macht, dann hat man 8 Leute, die vor Tränen weinen und freuen. Und 2 Leute gucken mich an und sagen, bei mir ist gar nichts. Und das ist dann völlig okay.
Ja, das macht es aber wahrscheinlich auch schwer, das Ganze so richtig zu erforschen, wenn es so unglaublich individuell ist. Weil ich habe mich jetzt eben auch, als du angefangen hast, hier die Babys können das teilweise schon machen, habe ich mich gefragt, gibt es vielleicht auch irgendwelche Studien darüber, wie sich jemand entwickelt, der das eben seit Baby macht oder in dem Fall ja also gemacht bekommt am Anfang, ne, der eben an so einem Training dann teilnimmt oder wie sieht es denn da aus, was die Studienlage angeht?
Das ist ja, auch da kann ich auf den Nils verweisen, der jetzt jeden Freitag in seinem Insta-Kanal so 2 Studien zu dem Bereich, dass der größte Fehler, der häufig gemacht wird, es wird nach Studium zum Neurotraining geguckt. Und da wird man relativ wenig finden. Was man aber dann sehr, sehr gut finden kann, sind halt Übungen wie zum Beispiel Blickverfolgung, so Sakkaden oder Blicksprünge, wie die funktionieren, wie die Atmung, was welche Auswirkungen die Atmung hat. Wenn man halt sieht, welche Übungen bestimmte Gleichgewichtsübungen halt hat. Das heißt, das ist sehr, sehr gut erforscht. Das bringt man selten in den Kontext von neurozentrierten Training dann überein, weil man es dann isoliert sieht. Aber wenn man weiß, dass, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, diese einzelnen Inputsysteme dann verbessert und das ist dann, wie gesagt, das Modell dann dahinter, dann haben wir da schon eine Studienlage, die sicherlich im Augenblick noch deutlich geringer ist. Aber so ist es immer, wenn ein neues Trainingssystem da ist. Es gibt vereinzelte Doktorarbeiten, es gibt mittlerweile einzelne Studiengänge schon, die sich mit dem Thema tatsächlich beschäftigen. Und da wird natürlich dann auch die Evidenz dann steigen. Aber, und das ist methodisch wirklich eine große Herausforderung, ist diese Individualität halt tatsächlich abzubilden. Man möchte ja beim wissenschaftlichen Arbeiten vom Einzelfall auf die Allgemeinheit schließen. Und ich sage mal so, jeder hat ein Recht aufs einzelne Nervensystem. Deswegen Einzelfallstudien, ja, ganz gut. Die haben natürlich dann nicht so eine hohe wissenschaftliche Evidenz, das muss man dann dazu sagen. Ich finde aber auch manchmal, wenn man aus der Praxis kommt, wer halt recht, ist auch nicht so schlimm. Das heißt, wenn die Kunden dann am Ende besser werden, weniger Schmerzen haben, dann ist mir persönlich auch manchmal egal, ob es da eine großartige Studie zu gibt, weil ich einfach weiß, dass es methodisch extrem schwierig wäre, da bestimmte Sachen rauszuarbeiten. Und das ist sicherlich ein berechtigter Kritikpunkt, den man haben kann. Aber wie gesagt, wenn man in die Einzeldisziplinen reinschaut, findet man da schon, dass einzelne Techniken auch nachgewiesenerweise funktionieren.
Das ist ja dann sehr cool. Und vor allem, wie du sagst, wer heilt, hat recht. Also die Hauptsache ist, dass es jemandem am Ende besser tut, als es vorher der Fall war. Jetzt hatten wir noch ganz kurz das Thema mit hier One Fits All gibt's halt nicht. Ist das vielleicht auch so ein bisschen das größte Missverständnis, das dir in der im Neurotraining so begegnet, oder gibt's noch mehr Missverständnisse?
Am Ende ist erstmal auch da, das größte Missverständnis ist auch, dass man nach dem Motto damit alles halt auch irgendwie bearbeiten, heilen kann. Aber ich sage, wenn ein Knochen gebrochen ist, dann kann man den ganzen Tag Übungen machen, da wird der Knochen auch nicht heilen. Das heißt, manchmal ist es auch schon gut, wenn man da auch wie überall auch seine Grenzen anerkennt, dass also auch tatsächlich es auch einfach Sachen gibt, die auch mit dem Neurotraining nicht da sind. Die Erwartungshaltung ist häufig, dass man einmal was macht und dann ist halt irgendwie weg. Das ist halt so eine Geschichte, wo ich sage, nee, deswegen muss man auch bei bestimmten Sachen dann trainieren. Und man erwartet ja immer und sucht halt immer auch im Training, wenn ich das mache, dann das. Aber ich gebe auch mal ein Beispiel, auch im Krafttraining, wenn man Bank drückt, wird nicht automatisch jeder stärker. Also es gibt eine sehr gute, auch da gibt es Studien dazu, weil Bankdrücken vielleicht für diese Person, für das Nervensystem jetzt gar nicht die geeignete Übung war. Das heißt, obwohl die regelmäßig Bankdrücken gemacht haben, hatten sie nachher eine schwächere Leistung. Also grundsätzlich wird ja häufig postuliert, wenn A, dann B. Das überträgt man natürlich sehr gerne auch aufs neurozentrierte Training. Aber das ist in der Realität tatsächlich auch nicht so. Und das ist sicherlich so eine Erwartungshaltung, die dann häufig auch ins Neurotraining gestellt wird, dass man da zaubern kann. Ich habe eine Kollegin in Amerika, die nennt sich tatsächlich Neurowizard, also Neurozauberin, weil viele Sachen dann so dann doch überraschend für viele Kunden sind. Ich persönlich finde es einfach wichtig, dass man ein weiteres wichtiges, mächtiges Tool in seinem Werkzeugkasten hat, um einen weiteren Ansatz zu wählen, um Kunden dann und Patienten, wie auch immer sie dann heißen, dann zu helfen. Und aber auch da, wie überall, wenn es das eine System gäbe, was allen hilft, dann wird es kein anderes mehr geben. Und dafür ist der Mensch viel zu individuell. Aber, und das muss ich nachher sagen, das ist der große Vorteil beim Neurotraining, es gibt halt deutlich mehr Möglichkeiten.
Ich habe es jetzt ja richtig verstanden, du wendest das ja auch auf dich an sozusagen. Deswegen die nächste Frage, über wen freust du dich denn als Teilnehmer beim BSA-Lehrgang? Freust du dich dann über die Trainer oder freust du dich auch über jemanden wie zum Beispiel mich? Ich meine, ich sitze hier jetzt an der Hochschule bzw. BSA im Marketing. Dürfte ich auch in den Lehrgang reinkommen, obwohl ich keine Trainerin bin?
Selbstverständlich. Also wir haben wirklich ganz große Bandbreite auch von den Teilnehmerinnen. Das sind Leute, die das einfach für sich machen wollen. Leute, die als eher Trainer, Physiotherapeuten. Also es ist ganz, ganz breit angesiedelt. Ne? So ist es übrigens auch bei den anderen BSA-Lehrgängen. Es gibt auch Leute, die sagen, ich mache einen Trainerschein nur für mich, um mein eigenes Training dann halt einfach zu verbessern. Und klar, es hilft, wenn man so ein bisschen Grundlagen dann hat, ein bisschen Anatomie, hilft dann schon so ein bisschen. Also das ist schon, was ich dann empfehlen würde, wenn man da hinkommt, so ein gewisses Verständnis vom Körper auch zu haben. Wir gehen natürlich speziell auf Gehirn und die Sachen halt irgendwie ein. Aber am Ende sind wir ein Ganzes. Und deswegen empfehle ich dann, dass man zumindest so ein paar Grundlagen, Anatomiekenntnisse dann halt irgendwie hat. Braucht man die? Ich sage mal, zum Verständnis hilft es dann. Und dass man halt irgendwie nicht irgendwelche Übungssammler dann halt irgendwie, sondern das System dann am Ende versteht. Und ich kann wirklich sagen, wir haben wirklich auch von 18 Leute, die es für den Kreisliga über Bundesliga, also das ist sehr, sehr, sehr gemischt bei den Teilnehmern. Wir haben Soldaten, wir haben Leute, die in der Ausbildung zuständig sind. Also ganz, ganz unterschiedliche Gruppen und da ist wirklich jeder willkommen. Ich habe letztens eine Weiterbildung gemacht bei einer Stadt, wo nur Büroarbeiter waren, die auch gar keine vor, weil die einfach sagen, ja, ich sitze und ich habe immer Rückenschmerzen, was kann ich da eigentlich dran machen? Das heißt, bei einer ganz klassischen Stadtverwaltung habe ich dann da einen Input gegeben. Ja, und die waren nachher auch total begeistert und haben gesagt, wow, das ist für meinen Arbeitsalltag, kann ich da viel mitnehmen. Ne? Und die hatten gar keine Voraussetzungen in dem klassischen Sinne und das geht auch.
Hast du an der Stelle sonst noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben wollen würdest zu dem Thema?
Ja, einfach neugierig sein, offen sein. Das finde ich halt extrem wichtig. Vielleicht auch mal alte Zöpfe abzuschneiden und sich auch mal ganz bewusst auf was Neues halt einzulassen. Und das war bei mir, sage ich auch, kann ich aus dem Nähkästchen hier plaudern, als ich das vor vielen, vielen Jahren bei uns in die Hochschule eingebracht habe, um dann wirklich auch, sagen wir den Kollegen, die noch länger dabei sind, um zu gucken, ob das wirklich ein Bildungsangebot ist, was wirklich für unsere Kunden auch relevant ist. Und die waren am Anfang auch alle sehr, 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 sehr skeptisch. Und dann habe ich mit denen einen Tagesworkshop gemacht und danach sind halt alle dann zu unserem Chef gesagt, boah, das war schon ziemlich, also sollte man auf jeden Fall eine breitere Masse zur Verfügung stellen. Ja, und aus dem einen Tag ist eine Fitness-Trainer-B-Lizenz mit 4 Tagen geworden. Also von daher offen sein, ausprobieren und ich sage mal, es ist das Beste, was man machen kann, sich selber zu investieren, sei es dann für sich selber oder dass man es halt zukünftig seinen Eltern, seinen Freunden, seiner Freundin halt einfach mal was Gutes tun kann. Und das wäre einfach so, was ich mitgeben möchte. Seid wachsam, seid interessiert und ja, es geht immer weiter. Und deswegen finde ich lebenslanges Lernen einfach so eine Haltung, die ich, deswegen freue ich mich über jeden, der bei mir im Kurs ist, weil das sind die Leute, die ich mag, weil die gerade in sich investieren. Und man kann seinen Job verlieren, man kann halt alles, aber am Ende ist das, was ich in mich investiert habe, kann mir keiner nehmen. Und deswegen finde ich das bei allen Aktienstrategien und so weiter, den besten Invest, glaube ich, ist immer noch in sich selber. Ich glaube, da kriegt man die beste Rendite.
Das ist eine sehr, sehr schöne Einstellung und auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich habe aber noch eine kurze Frage. Du hast jetzt gesagt, die Fitnesstrainer-B-Lizenz ist daraus entstanden, aber es ist die Neurotrainer-B-Lizenz,
richtig, ja. Oder? Dann habe ich mir, genau. Ah, ja, völlig ja. Richtig. Danke dafür, mich da. Ja, ja, also klar. Ne, die Fitnesstrainer-B-Lizenz, die gab es schon seit über 35 Jahren. Also von daher ist es die richtig. Nein. Dann danke, dass du mich da korrigiert. Das ist völlig richtig. Es ist natürlich die Neurotrainer-B-Lizenz. Aus dem Tagesworkshop ist ein 4 Tage Neurotrainer-B-Lizenz geworden. Richtig.
Wunderbar. Ich glaube, du hast am Anfang auch einmal Fitnesstrainer gesagt. Zur Not schneide ich das dann noch einmal rein.
Nein, also auch man darf sich auch mal das soll nicht dazu beitragen. Genau. Aber da natürlich unsere Hörer alle bis zum Ende hören, sollte ich mich da versprochen haben. Dann geht das auf meinen Namen.
Also fällt auf, wenn ihr nicht bis hierher gehört habt.
Genau. Das war die dann, Probe. Denkt er, ja, okay, alles klar.
Perfekt. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, Ulf.
Gerne. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge mit Nils, ja, wo der nochmal ein bisschen tiefer in die Inhalte dort reingehen wird. Und wie gesagt, Ausgangspunkt war auch 4 Tage Neurotrainer-B-Lizenz.
Genau, und die machst du auch bald nochmal in Saarbrücken, ne? An der Stelle können wir vielleicht auch darauf nochmal hinweisen. Ich glaube, du bist im September nochmal hier, hast du gesagt. Oder
also
ist
wie
es
gesagt,
dann für Hochschule?
Da ist tatsächlich, wo ich einen speziellen Lehrgang für Soldaten dann tatsächlich mache, weil auch die Bundeswehr dort Neurotraining-Lehrgang macht als interne BFD-Maßnahme. Und ansonsten bin ich nicht der einzige Kollege, der die Neurotrainer-B-Lizenz unterrichtet. Das sind also alles tolle Kollegen, die das da unterrichten. Und ihr werdet bei uns allen viele Aha-Erlebnisse haben und viel mitnehmen können. Also von daher sind wir da freudig und dankbar für jeden Kunden, der uns da in den Lehrgängen in der Neurotrainer-B-Lizenz besucht.
Auf jeden Fall. Ich packe auch den Link dazu und auch die Termine entsprechend nochmal in die Shownotes. Packe auch nochmal das Insta-Profil von Nils rein, damit man sich das vielleicht nochmal anschauen kann mit den Studien oder mit den aktuellen wissenschaftlichen Ständen, sagen wir mal, die Nils dann da immer in die Story reinpackt. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann beim nächsten Mal nochmal bei Mach dein Hobby zum Beruf. Bis bald!